Ausgeglaubt.
Der Podcast über das, was wir nicht mehr glauben und das, was uns wichtig bleibt.
RevLab.
Freunde der gepflegten Unterhaltung, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Ausgeglaubt. Stefan, schön, dich dabei zu haben.
Ja, danke.
Und wir sind nicht alleine. Es steht mal wieder eine, wie haben wir das eigentlich genannt? Eine Auswertungsfolge. Nee, eine Expertenfolge, in der Leute
einfach
dabei sind, die von
Folge,
Musik etwas verstehen.
Genau. Mit jemandem, die selbst Musik macht und eine Ahnung hat.
Ja, genau. Und die Person sitzt uns gegenüber. Selin, herzlich willkommen.
Hallo.
Hi,
Selin. Hallo.
Großartig, dich mit dabei zu haben. Selin Hales, das ist dein Künstlername.
Genau.
Im Pass steht Selin Bührer. Du bist Sängerin, Musikerin, Vollblutmusikerin und hast jahrelange Erfahrung im Worship-Bereich als Worship-Leiterin, als Sängerin auf der Bühne in Gottesdiensten, Kirchen. Bist aber auch weit in die sogenannte säkulare Musikszene eingetaucht, hast bei Voice of Switzerland mitgemacht, hast eine, wie sagt man das richtig, eine Auszeichnung als Best Talent.
Best Talent von SRF 3.
Ja, genau. Erklär das doch mal, was ist das genau?
Ja, also SRF 3 ist ja eine der größten Radiostationen in der Schweiz. Und die verleihen jeden Monat einem Newcomer-Talent so diesen SRF 3 Best Talent-Titel. Und dann wirst du eigentlich einen Monat lang jeden Tag gespielt. Du kannst eine Live-Session machen, Interviews. Und du hast dann halt mega viel, also eine geile Plattform, so im Schweizer Radio.
Sehr cool.
Ja.
Sehr cool. Wer reinhören will in das, was du machst, wir werden ganz sicher in der Folge dich verlinken. Auf Spotify bist du auch zu finden.
Genau.
Ja, und vielleicht einfach ein kleiner Hinweis. Mhm. Wenn ihr jetzt denkt, Selin Hales, kenne ich die oder nicht? Und was sind ihre Songs? Dann habt ihr ganz bestimmt, wenn ihr irgendwie Radio hört, dann habt ihr immer den Song You Care gehört, weil der läuft wirklich rauf und runter. You Care, das ist Selin Hales.
Sehr gut, sehr gut. Und was ich jetzt gerade auch noch sagen muss, wenn wir schon bei Geheimtipps sind, du hast ja eine Interpretation von Running Up That Hill,
yes,
hast du gemacht, die ist auf YouTube zu finden und da habe ich mich ja total verliebt in diese Version und ich bin ja als Stranger Things Fan, bin ich natürlich derart angetan von diesem Song, dass ich sie quasi gezwungen habe, heute Abend, da findet nämlich unser Konzert statt am RevLab Anlass, und dass ich sie praktisch gezwungen habe, das Lied noch ins Set zu nehmen. Und ich freue mich sehr darauf.
Das mache ich sehr gerne. Ich habe mich gefreut, du hast sie mir ja geschrieben, als der Song dann rauskam, dass du den liebst und Stranger Things Fan bist.
Ja,
ein guter Song.
Das muss einfach sein.
Aber bevor jetzt gesungen wird, sollten wir wirklich noch ein bisschen über Musik sprechen.
Ja.
Genauer über Worship-Musik. Und für mich ist das jetzt mal eine interessante Situation. Ich sag mal so, ich bin so ein bisschen wie der Blinde ohne Blindenstock. Und du, Manu, wärst jetzt der Stock und du wärst die Augen. weil du, Selin, hast selbst Worship-Musik gemacht. Du machst Worship-Musik. Du kennst das Ganze von der Bühne aus.
Mhm.
Du, Manu, bist eher so der Groupie, der davor steht und die Hände in die Luft hält. Und mich nimmt jetzt mal Wunder, wie das eigentlich so ist für euch. Ist Worship-Musik jetzt als Musik für sich genommen etwas ganz Besonderes? Also würdet ihr das sofort erkennen, wenn jetzt eine Playlist läuft? Macht das was mit euch, was ganz anders ist, als das andere Musik macht, die euch gefällt? Wie geht es so an? Vielleicht fängst du mal an, Mann.
Echt? Okay. Ja. Ich würde mal so sagen, vom Sound her würde ich das gar nicht so stark unterscheiden. Also es ist ja so, dass jetzt vor 20 Jahren noch hatte ich das Gefühl, da hat man eigentlich 10 Kilometer gegen den Wind, hat man gemerkt, was nach Worship klingt. Das hat so ein eigenes Kolorit gehabt. Aber es ist ja auch so, dass die angesagten Worship-Acts und Bands sich ja ganz bewusst an die Popkultur und an die aktuellen Entwicklungen angelehnt haben. Ein Grund, warum Hillsong United so groß geworden ist, das ist einer dieser ganz großen Worship-Bands oder Kollektive, ist ja, dass sie sich an diese ganze Indie-Rock-Welle angeschlossen haben und angefangen haben, so die Sounds zu übernehmen und diese ganzen dann so mit 80s-Synthesizer-Sounds experimentiert. Und da ist, wenn du da reinhörst, also ich glaube, das war auch die Idee, dass man eben nicht gerade merkt, ach, das ist Kirchenmusik, sondern dass man zuerst mal denkt, das ist einfach geile Musik. Und wenn man dann die Texte hört, dann wird dann schon irgendwie klar, ach so, das ist ja Worship so. Das,
jetzt bringst du mich in die ganz blöde Situation, dass ich anfangen muss, Worship-Bands zu verteidigen. Und zwar hatte ich den Eindruck, als ich Hillsong-Sachen gehört habe, dass das nicht nur sich irgendwie dann an etwas angelehnt hat, sondern wirklich zeitgleich mit dem ganzen anderen Zeug gekommen ist.
Ja.
Also es ist quasi eine Bewegung war, wo das von Anfang an einfach dazugehört hat. Mhm. Ganz anders als das Zeug, was wir da aus den 70er und 80er Jahren gehört haben, wo du wirklich irgendwie das Gefühl hattest, ah, jetzt haben die gesehen, was vor 10 Jahren mal cool war und kopieren es jetzt und langsam kommt es ins Kirchgemeindehaus.
Ja, ja. Da würde ich dir aber auch beipflichten. Das ist, ich glaube nicht, dass es einfach, so habe ich das auch nicht gemeint, dass es quasi so eine Anbiederung ist. Man schaut, was ist gerade geil, was ist gerade hip unter den Jugendlichen oder so und dann imitiert man das, sondern die sind schon auch irgendwie eingetaucht in diese Popkultur und in das, was angesagt ist. Die fanden das auch selbst genial. Das sind oft hervorragende Musiker auch, die da ihre eigenen Interpretationen vornehmen und schon wirklich so im besten Falle Cutting Edge dabei waren. Aber jetzt wird es mir langsam unangenehm, weil ich da von Dingen spreche, die eigentlich selten. Jetzt sagt sie dann, ihr zwei.
Ich dachte, das wird jetzt super. Manu erklärt die Musikszene. Ja, aber Sammy, vielleicht nochmal mit einem etwas anderen Fokus. Also du machst diese Songs, du führst diese Songs auf und du machst ja jetzt nicht nur Worship-Musik.
Ja.
Bekannt bist du eigentlich für Musik, die eben ganz normal auch auf genau. SRF 3 läuft.
Ja.
Wie ist das für dich?
Also ich gebe Manu recht, ich finde, Worship ist eigentlich Popmusik. Es ist sehr zeitgemäß, also als Hillsong aufkam, das war schon so auch den Sound, den du am Radio gehört hast. Und das war irgendwie auch das Spannende, dass auf einmal aus der Kirche auch so moderne, poppige Sounds kamen, die eben wirklich auch so zugänglich sind, wie wenn du an ein Popkonzert gehst von Coldplay, das hörst du auch in der Kirche. Und das, glaube ich, darum hat das so eingeschlagen, wie es eingeschlagen hat im Evangelikalen, weil es einfach so was Neues war, was Frisches war und was einem bekannt war, weil man einfach Musik gehört hat und auf einmal klang es in der Kirche eben auch so. Mhm. Und ich liebe Musik und ich finde, das ist auch das Schöne an der modernen Worship-Szene, dass es eben gute Musik ist, dass es singbar schön ist, dass es schöne Melodien sind, dass es für die Band cool ist zu spielen und dass es aber zeitgleich trotzdem für jedermann zugänglich ist und singbar ist. Ich glaube, das ist auch so das Worshipige. Ich glaube, ich bin mit dem aufgewachsen. Ich höre jetzt, glaube ich, was Worship ist und was nicht. Einfach weil ich ein Radar für das habe und schon die ganze Zeit da drin bin. Aber ja, ich glaube, jemand, der nicht aus einer Kirchenszene kommt, könnte nicht unterscheiden, ist es jetzt irgendeine säkuläre Band oder ist es jetzt irgendeine fromme Worship-Band.
Das glaube ich sofort, vor allem wenn es dann nicht irgendwie Live-Aufnahmen sind.
Ja.
Weil da hörst du schon.
Ja, live.
Ja, oder?
Das ist immer. Schon mal an.
Entschuldigung, wenn ich dir da reinfahre, aber das ist, glaube ich, ein entscheidendes Kennzeichen, das merkt man bei Live-Aufnahmen auch. Worship ist ziemlich kompromisslos auf Mitsingbarkeit getrimmt.
Ja.
Und das schränkt natürlich dann auch die Möglichkeiten in Sachen Melodieführung und so weiter ein. Das spürt man, dass einerseits versucht wird, diese mitzuschwimmen in der Musikszene, andererseits aber wirklich auch versucht wird, die Sachen singbar zu machen. Das hast du höchstens noch bei so ganz großen Stadionbands wie Coldplay. Ja, genau. Da kommt es sich wahrscheinlich am nächsten, weil die ihre Melodien auch machen, um mit 80.000 Leuten mitgesungen werden zu können.
Und ich glaube, das ist ja dann auch, da kommt auch der Unterschied dann rein von Worship zu einfach Popmusik, weil du, wenn du Worship-Musik schreibst, schreibst du immer für die Leute. Du schreibst immer für die Gemeinde. Ah. Und dass es so verständlich und einfach und singbar ist, auch für unmusikalische Leute, dass der Zugang zu dieser Musik so einfach wie möglich ist. Darum ist Worship auch so breit und für die breite Masse bestimmt. Ja. Und das ist vielleicht auch der Unterschied zwischen, wenn ich Musik schreibe für mich, denke ich nicht daran, müssen die Leute mit, also per se, müssen die mitsingen können und muss es einfach, sondern es ist einfach mehr, ich schreibe einfach Musik und wenn es gefällt, gefällt's. Aber bei Worship-Musik musst du ja schon, hast du ja schon den Fokus von, für wen spielst du die Songs und was, wen hast du vor dir und ist es einfach mitsingbar? Ich glaube, das ist schon ein Unterschied.
Das ist jetzt mega spannend für mich. Du hast so eine kleine Pause gemacht, wo du gestockt hast, als du gesagt hast, wenn du Worship-Songs schreibst, dann schreibst du. Dann habe ich gedacht, ja, jetzt sagt sie für den lieben Gott. Und dann sagst du für die Leute. Und technisch leuchtet mir das natürlich total ein. Aber worauf ich hinaus will, ist, man ist ja letztendlich eine Person.
Ja.
Man schreibt irgendwie manchmal Dinge, die spirituell, die religiös, die irgendwie fromm sind. Mhm. Und manchmal schreibt man Dinge, in denen man, das machst du ja auch oft, kleine Alltagsstories erzählt. Ja. Vielleicht etwas, was zunächst ganz beiläufig wirken könnte und was dann über die Stimme erst irgendwie zu was Größerem wird. Jetzt, wenn du so da sitzt und an einem Song arbeitest, ist das ein anderer geistiger Prozess, wenn das ein Worship-Song ist, als wenn das jetzt ein Lied ist, was nie zu einem Worship-Song werden wird? Und jetzt so von der Haltung her auch.
Ja, ich glaube schon. Also für mich schon. Also im Sinn, ich bin leider, also leider, nee, bei mir sind meistens die Songs, die ich schreibe, sind nie Worship-Songs geworden, weil das irgendwie, ich gerne über so Alltagssachen rede, aber ich war auch schon dabei, wo wir Songs geschrieben haben im Kollektiv. Und da geht es dann schon halt um Gott. Da schreiben wir schon für die Masse, aber auch für Gott. Und wir wollen ja einen Ausdruck, das Ding ist ja, oder als Worship-Leiterin oder als Worship-Team ist ja das Ziel, dass Menschen einfach durch Musik in eine Begegnung mit Gott treten können. Dass die Texte einem irgendwie von sich wegschauen lassen und auf Gott ausrichten lassen. Und da, glaube ich, ist es schon ein Unterschied, wie man schreibt. Weil textlich kann ich dann nicht einfach am Sonntagmorgen über was jetzt Herzschmerz ich durchgemacht, sondern da geht es ja dann schon um, also ja, das Inhalt dann schon auch wichtig und das Theologie dann auch ein bisschen wichtig, obwohl das bei modernem Worship ja dann schon auch schwammig ist, weil die Worship-Leiter oder die Songwriterinnen und Songwriter ja dann auch keine Theologen sind oft.
Ja. Das ist ja aber auch, also ich finde das spannend, wie du den Prozess und die Haltung beschreibst. Und es ist doch schon auch so, dass das Ergebnis natürlich dann sehr unterschiedlich ausfällt. Also es gibt ja auch ganz viel, würde ich mal sagen, ganz viel schlecht, ganz viele schlechte Worship-Songs.
Ja, mega.
Also,
ja.
Und schlecht auch in dem Sinne, nicht unbedingt nur vom Songwriting, das auch, also quasi schwer mitsingbar oder dann umgekehrt total predictable, einfach die klassische Folge, was ist das, G, F, D, irgendwas. Also so.
Kannst du Gitarre spielen, Manu, kannst du Gitarre spielen?
Nein, kann ich nicht. Aber mit der gemeinen C-Block-Flöte habe ich durchaus positive Erfahrungen.
Jeder Christ ein Gitarrist.
Jeder Christ ein Gitarrist, genau. Nee, was ich sagen will ist, nicht nur musikalisch zum Teil schlechtes Zeug, das so ab der Stange kommt, sondern auch inhaltlich halt. Da ist halt dann der, quasi der König, der König und der Hirte und es ist so die
König, Hirte, Wasser.
Ja, oder? Ja. Die banalsten Bilder, die sich dann, und da wird dann mehr auf den Reim als auf den Inhalt geachtet und es ist einfach so ein quasi, man hat fast schon das Gefühl, dass irgendein Zufallsgenerator bestimmte christliche Phrasen ausgespuckt und aneinandergereiht hat, weißt du, so im schlimmsten Fall.
Ja.
Aber im besten Falle ist es ja dann doch auch ein Song, ein Ausdruck von etwas, was dir jetzt im Leben und im irgendwie in der Gottesbeziehung oder in deiner Spiritualität wirklich wichtig geworden ist. Mhm. So, dass, Also im besten Falle kommt das ja irgendwie aus der Tiefe und hat irgendwie auch etwas Frisches, vielleicht sogar etwas Überraschendes.
Oder? Ja, und ich glaube, es ist auch, oder so habe ich das erlebt, es ist ja dann, Worship ist für mich auch immer eine Emotion. Als Musikerin hat Musik für mich immer mit Emotionen zu tun. Mhm. Und das ist bei Worship genau gleich. Und es gibt Songs, die mich mega berühren, und das ist dann aber vielleicht gar nicht mal inhaltlich, sondern vielleicht mehr einfach die Musik, die mitkommt, und aber schon auch den Text, der ja dann irgendwie in der Situation, wo ich gerade bin, meine Beziehung mit Gott, mega mich da abholt und wo ich mega mich einklinken kann in die Emotion vom Song und wo ich so Gottesmomente habe, die ich aber dann gar nicht unbedingt beschreiben kann und für andere Personen so, das ist ein richtiger Kacksong und ich denke, das war eines meiner schönsten Momente mit Gott, einfach weil Musik ja dann auch irgendwie was hervorruft, was nicht auch unbedingt beschreibbar ist oder erklärbar ist, weil es halt diese Emotionalität auch anspricht. Mhm. Und das erlebt man ja auch an eben, wie du sagst, Coldplay-Konzert. Ich war an so vielen säkulären Konzerten, wo ich genauso Gottesmomente hatte, weil einfach die Musik irgendwas, glaube ich, immer in der Seele anklingt. Und das kommt gar nicht darauf an, ob das in Kirchenwänden passiert oder außerhalb.
Das finde ich jetzt mega spannend, was du sagst, weil es ist wirklich so meine Grunderfahrung, dass ich meistens von einem Lied angefixt und berührt bin, bevor ich den Text überhaupt verstanden habe oder mich damit auseinandergesetzt habe. Ja. Snow Patrol New York, so als Beispiel. Mega geiler Song.
Ja.
Oder und wenn du irgendwie am Laufen bist und du kannst nicht mehr und der Song kommt, dann geht's immer weiter und die Stimmung ist wieder da und bam. Und wenn du dann dich mal hinsetzt und denkst, jetzt lese ich mal diese Lyrics durch, dann merkst du so, ja, ist eigentlich scheiß banal. Also sie ist halt jetzt nicht hier, sie ist halt jetzt in New York und das ist irgendwie traurig und es wäre besser, wenn sie doch hier wäre. Dann denkst du, ja, aber eigentlich macht das gar nicht. Und das nimmt mich jetzt halt Wunder, wie das für euch ist. Also so, ich habe durchaus Kirchenlieder, wo ich jetzt herkomme, wo ich finde, naja, also der Text ist so semi-cool. Ich meine, so in meiner Tradition gibt es ja viel so mit der blutende Jesus tilgt unsere Sünden und solche Sachen. Da seid ihr ja zum Teil auch noch dabei, habe ich jetzt gelernt. mich stört das dann gar nicht so. Also wenn ich so in der Kirche O Haupt voll Blut und Wunden singen kann, dann geht es mir schon gut. Und da überlege ich dann gar nicht die ganze Zeit, wie ist das jetzt theologisch? Mhm.
Aber ist das nicht vielleicht auch, also stoßen wir da nicht irgendwie, wie du es angetönt hast, auf ein Geheimnis, das irgendwo auch in der Musik angelegt ist. Und das, also ich würde das gar nicht auseinanderreißen wollen, aber ich überlege mir jetzt gerade, weißt du, in vielen Kreisen, in denen Worship sehr en vogue ist, da ist eigentlich wird oft eine Theologie oder eine Haltung zur Welt gepflegt, in der es eben nicht unbedingt empfohlen wird, säkulare Konzerte zu besuchen oder am Samstagabend noch sich irgendwo in der Clubszene umzutreiben und so. Aber die Leute haben dann am Sonntag einen Ort, an dem sie quasi in der Worship-Zeit eine musikalische Gotteserfahrung machen und sie verknüpfen das ganz, ganz stark mit diesem spezifischen christlichen Genre Worship.
Ja.
Und es ist vielleicht eine...
Das ist quasi das Gütesiegel, oder?
Ja, aber weißt du, was ich sagen will, ist, vielleicht ist die Verknüpfung ist vielleicht gar nicht so eng, sondern es ist quasi der Ort, an dem Menschen irgendwo mit dem Geheimnis und der Kraft guter Musik in Berührung kommen auch. Und man könnte das durchaus auch an anderen Orten erleben. Und es gibt auch, also ich habe das in vielen Konzerten erlebt, die jetzt mit Kirche und Christentum nichts zu tun hatten, wo dir so der Zauber dieses Mediums irgendwie dich so überkommt. Oder wir haben da in der Corona-Zeit gab es so ein Nachbarschaftskonzert, wo irgendwie eine Band mit dieser Handorgel oder so, Harmonika oder so, die haben da so gespielt und die ganzen Nachbarn haben sich da um den im Garten im Sicherheitsabstand drum versammelt und dann, es war ja so diese awkward time, wo man irgendwie nirgendwo was machen konnte, schon lange niemanden mehr gesehen hat.
Schwere Zeit für Blasinstrumente.
Ja, genau. Und dann gab es so diesen Moment, wo irgendwie, ich habe das Gefühl gehabt, das haben alle gespürt, wo so diese Magie der Musik irgendwie die Leute ergriffen hat. Und das war, die Texte hatten nicht so, die haben da Campari Soda gespielt, da von...
aber das ist einfach ein großartiger Song.
Ja, aber es ist irgendwie, ich stand so da und ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, dass das Leben und die Schöpfung und Gott und ich und irgendwie, ich habe das Gefühl gehabt, ich wurde wieder kalibriert irgendwie in diesem Moment.
Aber ich glaube, das ist ja auch, weil du hast ja im Vornherein auch gesagt, was ist der Unterschied zwischen Worship und säkulärer Musik? Und ich habe mir das überlegt, weil was ja passiert bei den Leuten, die dann im Publikum sitzen, ist ja eigentlich relativ ähnlich. Man verbündet sich, weil man Gemeinschaft hat, weil alle miteinander singen. Das ist schon mal was. Und das hast du bei Konzerten und das hast du aber auch in der Kirche. Und als Worship-Band oder als Worship-Leiter, oder das ist immer so das Ding, du versuchst so ein Momentum zu erschaffen, wo man, und wir glauben immer daran, dass da halt irgendwie noch Geist Gottes mitschwingt, wo dann das halt erzeugt. Aber wenn man jetzt ganz pragmatisch das auch ansieht, man weiß auch, wie man Momentum erschafft, musikalisch. Das kann man auch einfach, wenn die Musik gut ist, wenn der Text gut ist, wenn alles so, wenn du merkst, auch so die Stimmung ist jetzt gerade gut, dann kannst du so ein Momentum erzeugen, wo du weißt, im Nachhinein würden die Leute in der Kirche sagen, wow, das war so ein Gottesmoment. Und bei Konzerten würden die Leute einfach sagen, das hat mich einfach so berührt, weil da haben alle mitgesungen oder alle haben die Lichter angehabt und mit den Händen gewedelt und so. Und ich glaube, das ist ganz ähnlich in der Kirche und aber auch an so säkulären Konzertorten. Weil es das Ähnliche macht mit dir. Du bist in der Gemeinschaft, man holt dich ab, du wirst abgeholt, du wirst so emotional im Herzen irgendwie.
Ich kenne das ja total gut. Ja. Ich bin deswegen so froh, dass du jetzt hier bist, als eine, die ja wirklich beides macht.
Ja, genau.
Und da nimmt es mich jetzt schon Wunder, wie deutest du das denn? Also würdest du jetzt sagen, ja, also wenn ich jetzt quasi in einem Kirchenkontext, in einem Gemeindekontext bin, dann ist es der Heilige Geist, der da irgendwie noch verstärkt. Und wenn ich auf der Bühne bin, dann nicht. Oder würdest du sagen, nein, das ist immer der Heilige Geist. Oder vielleicht gar nie, ich bin einfach saugut technisch.
Also ja, die Hoffnung ist immer, dass es... Also meine Hoffnung war immer, und das kann man ja wie nicht messen, dass der Heilige Geist immer mitschwingt und dass der die Leute berührt und nicht einfach die gute Musik. Und ich glaube aber auch, je besser du bist,
desto einfacher
ist der Geist. Und ja, desto einfacher ist es, dass die Leute berührt sind. Darum ist das auch, wenn du richtig, richtig, darum funktionieren auch die, eben wie du schon gesagt hast, Hillsong Battle, die haben Profis auf der Bühne, die haben fantastische Musiker und Musikerinnen, die auch in der Popwelt erfolgreich wären oder erfolgreich sind, weil Worship ist ja auch ein Musikbusiness. Und das glaube ich schon, das merkst du ja auch, wenn nicht so gute Leute auf der Bühne sind, ist es manchmal schwieriger zuzuhören. Aber die Hoffnung ist für mich schon immer, das ist glaube ich der Unterschied, wenn ich als Popkünstlerin auf der Bühne stehe oder wenn ich als Worship-Leiterin auf der Bühne stehen, mein Fokus ist ein anderer. Weil inhaltlich geht's für mich beim Worship um Gott. Und ich möchte, dass die Ausrichtung auf ich und Gott oder wir als Gemeinde auf Gott ist und nicht ich, weil ich so eine gute Sängerin bin, schaut mal, wie gut ich singe, sondern da geht's ja wie nicht um mich. Und wenn ich aber Popkünstlerin bin, geht's ja schon um mich und um meine Texte und um mein Wesen und um das, was ich reinbringe. Und da schwingt schon auch immer meine Spiritualität mit, aber ja.
Ich finde das noch sau schwer, das so auseinanderzudrücken.
Ist auch
ich finde so die jetzt dein Statement, ich glaube, das hat wirklich was für sich, dass für die dass es einen Unterschied gibt irgendwo in der Haltung derer, die Musik machen.
Ja.
Aber ich würde wenn man jetzt davon absieht und einfach das Phänomen anschaut, dann würde ich jetzt theologisch viel lieber, also würde ich nicht sagen, alles psychologisieren quasi, was an Konzerten passiert und was im Worship passiert, das ist einfach quasi, das sind irgendwie psychodynamische Prozesse, die lassen sich beschreiben. Ich würde lieber alles vergeistlichen.
Ja.
Also ich würde lieber den Geist Gottes größer denken und nicht in die Kirchenmauer und in ein bewusstes Setting hineinpressen wollen, sondern sagen, ja, wenn doch Menschen von Musik berührt sind und bewegt werden in einem Nachbarschaftskonzert oder an einer sonst Veranstaltung, dann ist doch da auch etwas von dieser eben von dieser Qualität oder von diesem Wirken Gottes spürbar.
Ja.
Ich würde das lieber in die Richtung ziehen. Man könnte dann sagen, ja, aber bei Popmusik geht's, du hast es ja auch so ein bisschen angedeutet, so geht's tendenziell dann um die Musiker selber, um Selbstdarstellung im schlimmsten Fall und so. Das ist natürlich eine Gefahr, die in der Worship-Musik und die du auch hast.
Es gibt absolut.
Und das ist auch nicht auf Popmusik beschränkt.
Nein.
Alle, die jetzt sagen, deshalb lasst uns zur Orgel zurückkehren. Es gibt ja auch solche Stimmen. Also es gibt auch ganz unglaublich, sag ich jetzt mal, ambitionierte und prätentiöse Organisten zum Beispiel.
Ja, ja.
Also, da kann einer auch dann die Orgel reiten.
Ja.
Nicht unbedingt Soli Deo Gloria oder so.
Nee, das Problem ist ja einfach die Bühne. Die hast du immer, dass es dann um dich geht. Das hast du ganz oft auch im Worship-Bereich. Da wird ja auch ultra Leute hochgestellt, weil sie halt einfach gut sind oder weil vielleicht, wenn die Worship leiten, da mehr was passiert. Und das ist dann schon ich finde, das ist sehr eine Gefahr, dass die Worship-Szene auch hat, dass die Leute extrem gehypt sind.
Mhm. Ich meine, das ist ja aber etwas, was eigentlich auch allen Predigerinnen und Predigern passieren
eben,
kann, oder?
Also das ist einfach
klassischerweise haben sie die Kanzel, in modernen Formen haben sie die Bühne.
Genau.
Da gibt sich das ja noch gar nicht so viel. Ich studiere die ganze Zeit dann rum. Es gab so, ich will jetzt nicht mit Details und Theologiegeschichte langweilen, aber es gab so einen Denker, Schleiermacher, der hatte die Idee, dass eigentlich Religion und das Christentum so was Ansteckendes hat, was weitergegeben wird durch begeisterte Menschen. Also Menschen sind begeistert davon und bringen das dann, und das ist eben das Coole, deswegen bringe ich das jetzt so, künstlerisch zur Darstellung. Mhm. Also sie stellen sich selbst dar in diesem Gefühl und diesem Ergriffensein. Wenn er jetzt wahrscheinlich hier mitdiskutieren würde, dann würde er sagen, naja, als Christin, liebe Selin und lieber Manu, könnt ihr gar nicht anders, als die ganze Zeit christliche Musik zu machen. Aber er würde damit natürlich meinen, es gibt eigentlich gar keine christliche Musik, sondern sobald ihr was tut, stellt ihr eigentlich euch selbst aber als Christinnen und Christen dar und tragt damit etwas in die Welt hinaus, was nicht nochmal getauft werden muss, bevor es rausgeht.
Ja, ja, good point.
Ja.
Ja, das ist, weil wir haben, diese Diskussion habe ich viel mit Leuten, die aus ähnlichen Kreisen kommen und dann eben Berufsmusiker, Musikerinnen sind und sich dann ein bisschen abspalten wollen, so von der christlichen Szene, und dann aber immer so im Dilemma sind, ja, wie mache ich denn das und so. Ein guter Freund, der ist Singer-Songwriter von England, auch gläubiger Christ, und der hat immer gesagt, hey, für ihn gibt's wie keinen Unterschied. Der geht auf Tour, war Vorband von Elton John und Co. und dann ist er zu Hause und macht Worship in seiner Kirche am Sonntag. Und er hat dann mal einen coolen Satz gesagt, wo er sagt, wenn du Christin oder Christ bist, dann you use God. So, deine Aura schwingt ja immer ein bisschen mit, hoffentlich. Wir glauben, gefüllt vom Heiligen Geist. Und das hat er gesagt, das ist ja dann egal, auf welcher Bühne du stehst, ob das jetzt in der Kirche ist oder als eben Solokünstlerin. Und das fand ich super.
Ja. Mhm.
Weil das erlebe ich mega. Oder das hoffe ich für mich immer, dass der gleiche Spirit herrscht, egal wo ich bin. Und das, die Ausrichtung ist ja immer, dass irgendwie Leute so ein göttlicher Moment haben, egal welche Musik.
Und das ist für mich viel stimmiger als dieses, das ist doch von Bonhoeffer, dieser Ausdruck, das Denken in zwei Räumen oder so. Das,
also das hat er kritisiert, das Denken in zwei Räumen.
Ja, ja, genau. Ja. Und das ist mir immer ein bisschen unheimlich, wenn man so in zwei Welten denkt und dann quasi am Sonntag einen anderen Kopf aufschraubt und da funktioniert es nach ganz anderen Prinzipien. und dann geht man raus und macht irgendwie und dann funktioniert es ganz anders. Das ist, war mir immer, es hat mir auch immer weniger eingeleuchtet. Ich glaube, man muss wirklich versuchen, das auch im Namen Gottes, im Namen eines universalistischen Gottes irgendwie zusammenzudenken und nicht so diese unterschiedlichen Köpfe aufzuschrauben. Das ist, ich glaube, das ist auch gefährlich.
Ist ja auch etwas, was wirklich so in der reformierten Tradition ganz stark gemacht wurde. Es ging ja so weit, dass man gesagt hat, sogar der ganze Beruf ist ein Gottesdienst.
Ja.
Weil es
ja,
quasi stimmt, um die Haltung geht, oder? Ja. In der du etwas tust. Und du kannst alles zur Ehre Gottes tun. Das ist so quasi die Idee. Und man kann das jetzt natürlich super leicht übertragen. Wer gut singt und schöne Musik macht, lobt damit Gott, ob sie will oder nicht, oder?
Ja.
Und ja, aber jetzt habe ich trotzdem noch mal so ein anderes Beispiel und das nimmt mich jetzt sehr wunder, was das mit euch macht. Ich war in London bei der Sunday Assembly. Kennt ihr Sunday Assembly?
Ja.
Das ist mega geil, weil das ist quasi das ganze Ding, das du auch kennst vom ICF, aber ohne Gott. Und die beginnen da auch mit einer Worship-Zeit, aber das heißt nicht Worship-Zeit, sondern da haben wir Backstreet Boys und Take That gesungen, alle zusammen. Und hey, wir waren sowas von in Ekstase. Das war wirklich super. Es war wirklich super. Eine mega Stimmung, Back for Good und alles mögliche haben wir da getrellert. Und das wurde dann vorne wirklich so mit dem Beamer hingeworfen und haben da alle mitgesungen. Und du glaubst es nicht, es war eine Stimmung, dass wir uns alle in den Armen lagen, also Menschen, die sich nicht gekannt haben, fühlten sich völlig verbunden, weil sie da zusammen gesungen haben. Jetzt,
ja.
Oder was wir jetzt diskutiert hatten vorher, war quasi wie, gibt es christliche Musik oder nicht und ist das in der Kirche was anderes als sonst? Jetzt wissen wir, dass dezidiert quasi sich selbst säkular begreifende Musik in einem säkularen Setting gespielt wird, aber die ganze Liturgie folgt quasi dem Ablauf, den man von einem Gottesdienst her kennt. Mhm. Und es bewirkt tatsächlich, also mindestens bei mir, gell, etwas ganz, ganz Ähnliches. Mhm. Was ist das? Oder würdet ihr jetzt sagen, es finde ich auch völlig zulässig, kann ich mir auch vorstellen, würdet ihr sagen, naja, aber da wurde jetzt eigentlich etwas missbraucht.
Also das würde ich auf keinen Fall sagen. Das wäre ja jetzt eher ein Beispiel, das eigentlich dafür spricht, ein ganzheitlicheres Verständnis von Musik zu pflegen und auch die, ich sage jetzt mal, die spirituelle Dimension von Musik nicht auf Gottesdienste zu beschränken. Die andere Frage, die sich dann anschließt, ist natürlich, man könnte dann kritisch sagen, ja, aber warum macht ihr dann überhaupt noch Worship? Warum spielt ihr nicht im Gottesdienst das alte Haus von Rocky Toki? Oder
also, ich meine, Backstreet Boys ist wirklich auch einfach super Mitsing-Musik.
Ja, natürlich. Das ist also, mega so. Ich glaube, dass total, dass das funktioniert. Das ist einfach Musik. Also ich als Künstlerin, das erstaunt mich nicht, weil Musik wirklich spirituell etwas macht mit einem, ob man jetzt spirituell ist oder nicht und das jetzt so unterschreiben würde oder nicht. Ich glaube, da schwingt wirklich eine andere Dimension mit, wo man eben dann für einen kurzen Moment vereint ist und gleich ist und sich lieb hat und eben in den Armen liegt, weil man verbündet ist in dem Moment durch diese Musik, die da läuft und man mitsingt. Und das weiß man ja, das zusammen singen, Chor singen, das verbindet und das gibt extrem Glückshormone, weil das einfach so was Schönes ist. Und darum ist Musik so spannend und darum, glaube ich, braucht es auch Musik im Gottesdienst, weil es nochmal spirituell was anderes macht, wie wenn du einfach einem super Theologen oder einer Theologin zuhörst, die über Gott redet. Mhm. Es ist wie nochmal eine emotionalere, andere, tiefere, spirituellere Ebene, die da kommt, wo man sich vielleicht einfach fallen lassen kann und genießen kann und sagen kann, das ist das Beste ever. So. Mhm.
Ich habe mir so in dem Zusammenhang mal überlegt, vielleicht muss man ja die Dinge wirklich, also ihr habt das ja jetzt auch nicht gemacht, aber gar nicht gegeneinander halten, sondern vielleicht gehören die ja zum selben Phänomen. Es gibt ja so in der Religionsphilosophie so dieses Deutungsangebot, dass man von verschiedenen Transzendenzen spricht. Also so den kleinen, den mittleren und den letzten großen Transzendenzen. Jetzt könnte man sagen, wenn du da performst und du spürst jetzt den lieben Gott und bist dem lieben Gott ganz nahe und fühlst dich im Geist verbunden damit, dann wäre das wirklich so eine letzte Transzendenz. Mhm. Aber vielleicht funktioniert ja für viele auch diese mittlere Transzendenz, sich mit Mitmenschen verbunden zu fühlen.
Ja.
Weil man gemeinsam etwas erlebt und durch Musik verbunden ist.
Ja.
Oder? Also und man müsste ja dann gar nicht sagen, oh, das ist aber gefährlich, wenn das jetzt nur bei dieser Mitte stehen bleibt und gar nicht. Also ist ja dann eigentlich die Frage, wo man sagt, naja, das kommt ja alles aus demselben. Und die einen erleben halt jetzt stark das und die anderen erleben halt jetzt irgendwie dort was. Also
ich glaube, das ist auch okay. Ich habe das oft erlebt, dass ja der Anspruch dann an die Worship-Band oder an die Worship-Leiter extrem hoch ist, weil man muss ja eine Gotteserfahrung machen während dem Worship. Das ist so. Oder von dieser Szene, wo ich herkomme, war das ja immer so mega wichtig, dass ein Gottesmoment entsteht. Und das kann man ja aber nicht, das kann ich ja nicht beeinflussen, wie es dir geht im Publikum und was du jetzt gerade für einen Tag hattest und wo du herkommst. Aber ich finde diese mittlere Stufe wunderbar. Wenn du einfach rausgehen kannst und sagen kannst, hey, ich habe mich eingeklinkt, wir waren eins, wir haben uns ausgestreckt nach Gott, mehr war es auch nicht, aber ist auch okay. Das finde ich wunderbar. Eben, dass es dann irgendwie so ein richtig, richtig spiritueller Gottesmoment ist, das wünscht man sich ja, aber ist ja, also in der Realität bei mir selten passiert, dass ich dann da ekstasisch, weiß auch nicht, was für einen Gottesmoment hatte. Das war sehr selten. Aber oft hatte ich das Gefühl von, ach, das ist schön. Mhm. Und ich klinke mich gerne ein und ich fühle mich verbunden und ich fühle mich gottnahe. Und das hat für mich oft schon gereicht.
Ich denke aber auch so in Geschichten im Evangelium geht es ganz, ganz oft ja nur um diese mittleren Transzendenzen. Also wenn jetzt so ganz bekannte Geschichte, dieses letzte Abendmahl. Mhm. Das lebt doch davon, dass die alle jetzt zusammensitzen und zusammen Brot teilen und Wein trinken. Das lebt ja nicht davon, dass die irgendwie in einem stundenlangen Gebet versinken und irgendwie in Zungen reden oder sowas.
Ja.
Sondern die haben da wirklich eine Zeit zusammen und spüren Gemeinschaft.
Absolut.
Und dessen erinnern wir uns ja und sagen dann, das ist etwas ganz Heiliges für uns. Und ich finde das auch richtig. Also ich mach mich gar nicht lustig drüber. Ich meine, nur da referieren wir ja die ganze Zeit auf eine mittlere Transzendenz und sagen ja nicht, und der liebe Gott hat etwas in den Tisch geschrieben oder irgendwie sowas, oder?
Ja, ja.
Und eigentlich müsste das ja eine christliche Grunderfahrung sein, zu sagen, wir erleben Gemeinschaft, die trägt und gut tut, wo wir uns verbunden und rückversichert fühlen.
Ja.
Also, ich kann da voll mitgehen und ich glaube, es gibt auch wirklich ein Problem, gerade so in hochreligiösen Kreisen, evangelikalen, charismatischen Kreisen. Es gibt so einen Kult der Unmittelbarkeit, dass man das Gefühl hat, eine authentische Gotteserfahrung ist immer eine unmittelbare Erfahrung. Da quasi, da spricht Gott direkt zu mir, da erfüllt der Heilige Geist direkt mein Herz. Da ist nichts mehr zwischen, das wird nicht vermittelt, da ist gerade Gott direkt bei mir und so. Und das führt zu einer Abwertung der vermittelten Gotteserfahrung. Und ich habe das die letzten Jahre ganz, ganz stark für mich so erlebt, auch aufgrund der Erfahrung, dass die unmittelbaren Gotteserfahrungen, die ich früher praktisch auf Knopfdruck meinte, abrufen zu können, zumindest emotional habe ich das so erlebt.
Ja, ja.
Und das hat einfach massiv abgenommen. Und inzwischen bin ich aber total im Reinen damit, wenn Leute mich fragen, was hat deinen Glauben in den letzten Jahren entscheidend, deine Spiritualität entscheidend ausgemacht, dann würde ich sagen, Freundschaften.
Ja,
zu dir, Stefan, zu Andi, zu Leuten, mit denen, mein Glaube wäre ein anderer, wenn ich diese Freundschaften nicht gehabt hätte. Und ganz vieles, was ich mit Gott erlebt habe, quasi, habe ich einfach mit Freunden erlebt. Und zwar auch nicht in denen wir auf den Knien herumgerutscht sind und gebetet
das
haben.
Wir noch nie,
sondern, gell? Nee, das haben wir noch vor uns.
Im Schnee waren wir mal kurz davor.
Ja. Nee, einfach indem man Zeit miteinander verbracht hat, indem man gemerkt hat, es gibt Menschen, die mögen mich und denen bin ich etwas wert. Und indem ich gemerkt habe, in dieser Zuwendung anderer Menschen wendet sich irgendwie auch Gott mir zu. Ja. So. Weißt du, so dieses Vermittelte. Und das, ich glaube, das ist auch bei Worship-Musik, um da drauf zurückzukommen, ich finde das entscheidend, dass man das nicht so verengt, dass es immer nur um diese unmittelbare Gottes... Mhm. Ich glaube, das ist ein enormer Druck, unter den Worship quasi Empfänger gesetzt werden und Worship-Produzierende oder Leiter gesetzt werden.
Ja, voll.
Also das würde mich wirklich sehr interessieren, weil ich habe das jetzt vorhin bei dir schon ein bisschen rausgehört, dass du gesagt hast, es gibt eine hohe Erwartung, dass jetzt wirklich eine Gotteserfahrung passiert. Mhm. Jetzt, wenn ich so an mein Leben denke, würde ich sagen, naja, ich könnte jetzt, glaube ich, meine Gotteserfahrungen wirklich an einer Hand abzählen. Mhm. Aber ich stelle mir jetzt vor, so als Worship-Leiterin machst du das ja mehrmals im Monat und zum Teil mehrmals an einem Sonntag. Mhm. Leitest du so ein Worship. Ist es nicht irgendwann auch so ein Moment, wo man fast ausbrennt? Oder was, so ein Zweifel kriegt, ob das etwas ist, was man jetzt selbst herstellt durch die Performance?
Ja, das ist eine gute Frage. Also ich glaube, ich mache anders Worship, wenn ich leite und wenn ich einfach quasi im Publikum bin. Weil ich habe einen anderen Fokus. Als Worship-Leiterin bin ich ja noch beschäftigt. Ich muss die Band anleiten und Übergang und ich muss ja noch irgendwas sagen und beten und irgendwie Leute abholen und die Stimmung lesen und vielleicht, keine Ahnung, irgend noch was sagen. Und da bist du so beschäftigt, dass ich da, wie für mich muss ich irgendwann mal sagen, ich bete nicht an einem Worship, wenn ich leite. Ah, okay. Weil das ist nicht
das
meine
ist
Aufgabe.
Mega spannend. Also du würdest sagen, wenn du leitest, dann hast du eigentlich gar nicht die Kapazität, das selbst anzubeten.
Ja. Also irgendwann habe ich einfach aufgehört, weil ich gemerkt habe, ich habe so einen Stress im Kopf, dass ich auch noch Gott erleben sollte, aber das ist gar nicht meine Aufgabe dann. Weil dann bin ich ja einfach nur da und ich muss schauen, dass die Band funktioniert. Also das ist super technisch. Und ich muss ja ein bisschen auch schauen, okay, was ist die Stimmung? Ja. Wo bleiben wir? Welcher Song klingt an? Okay, wir wiederholen was, weil da ist wirklich, da spürt man ja dann manchmal auch, okay, jetzt sind wir an einem Punkt, wo eben so ein Momentum entsteht, wo man ja dann das Gefühl hat, jetzt ist Geist Gottes hier. Ach, krass. Und jetzt wiederholen wir oder wir beten noch rein oder wir lassen die Leute einfach mal sein, ohne dass wir ihnen was vorgeben. Und das, in diesem Modus bin ich selber nie am Worshipen. Weil ich weiß, ich habe eine andere Aufgabe. Ja. Ich bin dann wie halt Dirigentin von dieser Liturgie und von dieser Dramaturgie.
Du bist dann im Dienst derjenigen,
ich bin im Dienst quasi, genau. Ja. Das ist dann, das war aber auch immer klar, wir sind heute nicht da, um selber zu worshipen, sondern wir dienen den Leuten, dass sie eben quasi einfach in diese Haltung hineinkommen und dass es einfach ist für sie, so einen Gottesmoment zu haben. Und darum habe ich irgendwann, weil am Anfang war immer, das geht irgendwie gar nicht auf alles.
Ich mir auch so vorgestellt,
und irgendwann habe ich dann einfach gefunden, das ist nicht, ich brauche das gar nicht auch. Ja. Weil es ist nicht Aufgabe von mir, selber dann noch einen Wahnsinns-Gottes-Moment zu haben. Aber den kann ich haben, wenn ich eben dann nicht alles andere im Fokus noch habe.
Dann hätten die Leute, die, ich weiß nicht mehr, wie diese Kirche heißt, aber wir haben noch über diesen Song gesprochen, When the Music Fades, und der ist ja aus so einer Krise dieser armen Soul Kirche hervorgegangen, dass die gesagt haben, ja, irgendwie hat was gefehlt. Die hätten mal mit dir sprechen sollen, weil ich finde das total nachvollziehbar und vernünftig. Also ich meine, wenn man sich jetzt überlegt, Menschen, die Rituale aufsuchen, und das passiert ja auch, also Menschen, die jetzt einen ICF-Gottesdienst besuchen, um ganz konkret zu sein, da gibt es ganz bestimmt auch dieses motivationale Moment, dass man sagt, es gibt da diese Worship-Zeit und da spüre ich etwas und kann mich in einen Raum begeben und erlebe da was und deswegen will ich da auch hin. Mhm. Das ist bestimmt auch ein Moment.
Ja.
Und eigentlich ist es das, was du jetzt gerade erzählt hast, ist ja eigentlich das Natürlichste, was es gibt, weil wir bei allen Ritualen, ich meine jetzt wirklich von egal welcher Religion oder Naturreligion oder was auch immer wir sprechen, gibt es immer diese Rolle des Ritualbegleiters oder der Ritualbegleiterin, die selbst quasi nüchtern bleibt und für den Prozess zuständig ist.
Ja.
Oder? Also,
quasi,
der Priester schluckt dann eben das Meskalin nicht selbst. Oder? Sondern der muss schauen, dass das Safe Space ist für alle. Mhm. Oder kann auch sein, dass es nur der Priester schluckt und die anderen machen Safe Space. Aber was eigentlich notwendig ist, ist glaube ich tatsächlich, dass jemand, ich meine das ist jetzt nicht lustig, sondern wirklich ernst, dass jemand nüchtern bleibt und diesen Prozess ermöglicht überhaupt.
Ja, also das habe ich einfach für mich so herausgefunden, dass mich das extrem entspannt, cool, dass ich nicht nach jedem Sonntag ernüchtert bin, dass ich eigentlich gar nichts erlebt habe, sondern irgendwann war für mich wie klar, das geht ja eigentlich gar nicht, wenn ich möchte, dass alles andere gut funktioniert und dass sich alle anderen wohlfühlen und wissen, sie sind wie geleitet.
Ja.
Aber ich glaube, da gibt es andere Unterschiede, also das gibt es auch andere Ansichten von Worshipleiterinnen und Worshipleiter. Aber ja. Ja.
Also ich denke auch, dass es wahrscheinlich individuell ist. Ja, ich kenne auch Worshipleiter, denen war das immer wahnsinnig wichtig, dass
sie
selber
ich auch
Gott anbeten
ich
darin
auch,
und
total.
So. Aber es ist eben dann auch eine Steilvorlage. Am Ende des Tages muss man sagen, es ist ja auch eine Performance, jetzt nicht im abwertenden Sinne, sondern es ist eine musikalische Performance, die eine unglaubliche Präsenz der Leitenden erfordert. Ja. Du hast eine Band im Hintergrund, du hast eine Setlist im Kopf, du musst ein Gespür entwickeln für die Leute, die da sind. Das sind tausend Reize, die du verarbeiten musst und tausend Gedanken, die du kanalisieren musst. Und so, und dass einem da jetzt der eigene unmittelbare Zugang zum Inhalt dieser Lieder auch abhanden kommen kann. Und ich habe das auch schon so erlebt in Gottesdiensten, das wollte ich noch sagen, weil ich fand das eine spannende Parallele, so jetzt ein bisschen religionswissenschaftlich rauszoomen, Rituale und so. Ich habe auch schon Gottesdienste erlebt, in denen Worshipleiter in einer Art und Weise quasi aufgegangen sind in ihrer Worship-Zeit, wo es mir dann unangenehm wurde. Also weißt du, wo denn dann die Person zum Beispiel irgendwie mit ihrem ganzen Leben von einem Song so berührt wurde und dann anfängt irgendwie zu erzählen, was jetzt da alles bei ihr in Bewegung gekommen ist und so. Und dann so irgendwelche auch zum Teil auch seelischen Labilitäten und so dann ausgebreitet wurden. Das ist mir dann auch schon ganz unangenehm geworden, wo ich gedacht habe, da hat dann jemand ein Stück weit die Distanz zu dem, was er oder sie macht, irgendwie verloren. Und das ist auch nicht unbedingt gesund.
Nein, glaube ich auch nicht. Weil das gehört nicht, also das ist ja dann für die Masse, die du ja dann vor dir hast, nicht relevant, ob du jetzt als leitende Person, was du jetzt gerade durchmachst mit Gott, sondern es geht ja dann nicht um dich und deine Bedürfnisse oder Befindlichkeit, sondern es geht ja darum, dass andere das hoffentlich erleben können.
Ich finde es super nachvollziehbar, dass auch, dass man sagt, naja, da können Hunderte beten, wenn ich quasi mich jetzt halt da zurücknehme und diesen Dienst leisten, wenn man so will. Ich kenne das so ein bisschen vom Predigen.
Ja.
Weil ich selbst glaube natürlich meinen Predigten selbst nicht im Moment, wo ich sie halte.
Ja, ja.
Oder? Also das ist, weißt du, wie ich meine? Mich überzeugt das nicht im Moment, wo ich es vortrage.
Ja.
Ich habe mich natürlich damit auseinandergesetzt und ich erzähle nicht irgendwas x-beliebiges und ich nehme an, genauso geht es dir mit den Liedern und den Texten.
Voll.
Aber im Moment, wo du das vorträgst, und ich sage jetzt extra vortragen, weil die Prediger tun immer so, als wäre das irgendwie was mega krass Mystisches, was sie da machen, geht es einfach darum, deutlich zu sprechen, die richtigen Pausen zu setzen, die Blicke im Griff zu haben und diese Performance durchzuziehen. Oder? Mhm. Und es ist in dem Moment nicht entscheidend, ob ich innerlich von meinen eigenen Worten ergriffen bin, sondern es kann sogar selbst schädlich sein, das zu sein. Oder? Es hat sogar was Peinliches dann. Jetzt nimmt mich das aber trotzdem noch wunder, denn ich stelle mir jetzt so vor, biografisch, also wir kennen uns ja eigentlich kaum, aber ich weiß so ungefähr, wie alt du bist und wann so Worship-Sachen aufkommen. Ich stelle mir vor, du bist so als junger Teenie damit in Berührung gekommen,
voll,
oder?
Ja.
Und da ist doch dieses ganze Authentizitätsdogma bestimmt mega wichtig, oder? Also man ist jetzt da und man spürt den Herrn Jesus und zusammen schreiben wir Geschichte und ändern die Welt.
Ja, ich bin in einer recht konservativen Gemeinde aufgewachsen und da ist Musik schon wichtig gewesen, aber auch nicht mega. Das durfte dann auch nicht zu enthusiastisch sein, weil dann war es ja, es war sehr nüchtern und so Kirchenbuch-Style, also. Und dann kam ich ins ICF mit irgendwie 18 und da war das schon so. Da war dann so, das erste Mal so, ach so kann Kirchenmusik klingen. Ja. Und es war irgendwie ganz viel Begeisterung da für das, was wir machten. Und da war auch, wir geben unser letztes Hemd für das, was wir da machen können. Und wir hatten auch, du hast dann halt auch eine riesen, du hast dann auch eine coole, also jetzt blöd gesagt, eine schöne Plattform, Musik zu machen. Also Top-Technik, die beste Anlage, du hast eine Bühne, also alles ist ja dann so Profiniveau, aber halt im Kirchenkontext. Und das macht schon Spaß. Und dann aber auch die Begeisterung zu sehen, eben junge Kirche, wir wollen moderne Gottesdienste machen für Gott und all das, das war so, das war richtig ansteckend, das war richtig eine coole Zeit, aber das, ja, da waren wir jung und
das kann ich mir super vorstellen. Und dann irgendwann, oder, kommt ja dieses nochmal reflexive Moment, was du jetzt beschrieben hast, wo man sagt, was tue ich hier eigentlich? Oder ich kann nicht dreimal am Sonntag eine Gotteserfahrung quasi herstellen, etc. Und das alles wird dir klar. Und du sagst ja auch, ich habe da verschiedene Rollen, wenn ich jetzt performe oder wenn ich teilnehme. Hast du denn, nachdem du das für dich klären konntest, auch Orte gefunden, wo du sagst, da erlebe ich jetzt aber Anbetung als etwas, wo ich selbst mitmache.
Ja.
Also wo es mich wirklich noch ergreift und wo ich finde, ja, da bin ich gefühlsmäßig und als ganze Selin voll dabei.
Ja, das konnte ich eigentlich immer. Aber einfach, weil Musik sehr fest mein Zugang zu Gott ist. Ich habe immer eigentlich, sobald Musik anfängt, bin ich so, okay, jetzt.
Ach, krass.
So. Und das hatte ich ganz oft, dass wenn ich eben nicht im Einsatz war, das war dann für mich einfach, aber dann habe ich vielleicht auch gar nicht mitgesungen, sondern dann bin ich einfach gesessen.
Ja.
20 Minuten, weil es einfach schön war. Cool. Und weil ich auch schön finde, mich beriesen zu lassen halt von Musik. Ja. Und hatte, das ist, war für mich immer, oder das konnte ich immer gut unterscheiden, oder je älter ich wurde, glaube, war für mich auch die Rolle viel bewusst davon. Mhm. Ich habe die Leitung, da geht's krass nicht um meine Bedürfnisse und was ich jetzt erlebe. Und wenn ich aber unten bin, quasi, dann kann ich einfach, da muss ich nichts. Ich habe keine Verantwortung, sondern.
Und du sitzt dann nicht da und denkst, so, jetzt schauen wir mal, wie die das macht. Oh, da hätte sie eine Pause machen sollen.
Ah, in anderen Kirchen schon. Ja, das passiert halt schon. Du schaust ja dann schon, wie machen die jetzt das und wie kommunizieren die das? Das ist ja dann schon auch spannend. Aber ich.
Das ist so diese Deformation, professionell. Das habe ich beim Predigen ja auch. Deshalb liebe ich das, Leuten zuzuhören, die ich sehr bewundere und wirklich für begabte Predigerinnen oder Prediger halte, weil ich dann erst entspannt genug bin, um zurückzulehnen und das für mich zu hören.
Ja.
Wenn ich die ganze Zeit mit der Arschbacke auf der Kante des Stuhls sitze und denke, oh Gott, was sagt er als nächstes? Oh Gott,
nein,
was kommt? Und so, dann,
das
dann,
ich schon
dann
auch.
Wird das nichts.
Ja, ja.
Das stelle ich mir nämlich vor, dass du das kennst.
Aber das kenne ich schon.
Das ist genau meine Frage gewesen. Kannst du denn auch in einem Moment, wo du sagst, ui, das ist aber eine knappe Stimme, dann noch irgendwie in den Worship einsteigen? Oder bist du dann so da und denkst so, help her Jesus?
Help her Jesus. Triangle wäre auch eine Idee gewesen.
Ich glaube schon, weil ich aber auch irgendwie wollte. Oder weil ich auch glaube, dass eben Geist Gottes genauso wirken kann, wenn jemand singt, der eigentlich gar nicht so gut ist, wie wenn jemand singt, der gut ist. Weil ich wollte das für mich nie, weil Gott ist da größer. Ich glaube, der ist nicht unbedingt auf Professionalität angewiesen.
Ja, das glaube ich auch.
Es hilft den Menschen viel mehr, darum machen wir es ja auch so professionell, weil es einfacher ist, wenn es gut klingt, wie wenn jeder zweite Ton Scheps ist. Aber ich wollte für mich immer offen sein, auch wenn ich jetzt wusste, das ist jetzt nicht die beste Sängerin oder bester Sänger oder vielleicht auch zwischendurch, das ist jetzt Schwachsinn, was die da erzählen. So. Mhm. Weil ich immer hoffe, dass Gott trotzdem wirkt und mitschwingt und Leute trotzdem berührt, auch wenn das jetzt vielleicht nicht jetzt rein qualitativ gut war.
Die Wege des Herrn sind unergründlich.
Ja,
das ist doch schön.
Ich glaube, wir müssen langsam in die Zielgerade
kommen. Wir.
Und ich hatte eine Frage noch gehabt, das hätte mich wahnsinnig noch interessiert, Selin. Wovon du quasi noch träumst im Blick auf Worship oder was du denkst, das wäre doch jetzt eine ganz grandiose Entwicklung. Wir haben jetzt nicht so sehr über Entwicklung des Worship-Genres gesprochen, aber was würdest du dir noch wünschen oder was würde dich begeistern in diesem Genre, sage ich mal?
Ich glaube, es ist immer eben, das Pendel schwingt immer so ein bisschen her. Es hat mega professionell angefangen mit Hillsong. Da wollten alle einfach so klingen wie Hillsong. Und ich habe das Gefühl, die letzten Jahre wurde es kreativer und eigenständiger, auch auf den Ort, weil die Schweiz ist ja dann nicht USA. Mhm. Wir haben nicht die gleiche Kultur und nicht die gleiche Spiritualität und nicht die gleiche Kirchenkultur. Und das hat mich einfach immer ein bisschen gestört, weil man einfach nachahmen will. Und ich nehme aber schon auch wahr, dass die letzten paar Jahre tolle Schweizer Worship-Bands auch gekommen sind und auf unsere Sprache, Schweizerdeutsch, schöne Songs geschrieben haben, weil ich glaube, das ist extrem wichtig, dass auch regionale Kirchen anfangen, Songs zu schreiben für ihre Kirche, weil da vielleicht andere Situationen herrschen oder vielleicht, weiß auch nicht, irgendwie ein Thema dran ist jetzt nur für diesen Ort. Weil eben das Matt Redman-Beispiel ist ein gutes, das war für ihre Kirche mega wichtig. Und der Song ist aber dann viral gegangen und um die Welt gegangen und das hätte aber vielleicht nicht für jede Kirche gepasst, so diese Thematik. Aber es war dann schon universell. Und ich würde mir wünschen, dass Kreativität und Mut da ist, auch Zweifelsongs oder Trauersongs oder so Klagesongs zu schreiben, die eben auch Platz haben, weil das findet fast nicht statt in der Worship-Szene. Genau. Es ist immer ich und Gott und Größe und ich kann nicht mehr, ich brauche dich. So, die Thematik ist ja dann sehr eingeschränkt auf so ein paar Sachen und es hat auch nicht alles immer Platz, aber ich würde mir wünschen, dass eben mal auch geklagt wird oder dass in Songs gezweifelt wird, was man halt in den Psalmen auch immer schön liest. Und dass da einfach noch ein bisschen mehr Vielfalt reinkommt, thematisch. Und man sich auch traut, dass man das aushalten kann als Besucherin und Besucher.
Mhm. Ja.
So, sehr das stark. Würde ich mir wünschen. Aber ich glaube, das kommt schon.
Cool. Hey, ich habe mir gedacht, so in 3 Tagen ist Heiligabend. Und vielleicht könnten wir ja die Runde jetzt nicht damit beenden, dass wir fragen, Manu, wo würdest du Celine Hales hören? Weil so haben wir es jetzt mit den Songs immer gemacht. Sondern wir könnten ja vielleicht eine Schlussrunde machen und darüber sprechen, auf welchen Song wir uns an Weihnachten besonders freuen. So Lieblings-Weihnachtslieder. Was wollt ihr unbedingt hören? Gibt's da was?
Ja. Ich liebe den Song Joy to the World.
Ah, ja.
Das ist einer meiner Lieblings, Freudig Welt. Ja. Und den machen wir immer an Weihnachten und den singen wir immer an Weihnachten. Und ich finde den unglaublich schön, weil es auch so eine, eben so eine Freude ausdrückt von, hey, Weihnachten ist Jesus geboren. Und den Song gibt es ja in unterschiedlichsten Variationen. Und den finde ich jedes Jahr aber wunderschön.
Cool. Manu? Ja, was machst du mit der Blockflöte?
Nichts.
Das ist der Stern von Bethlehem.
Es ist ein Rosensprung.
Nein, ganz ernst. Es gibt einen Kanon, den wir als Familie immer singen. Und der kollabiert zwar immer irgendwann und es ist jetzt nichts unbedingt für gehobene musikalische Ansprüche, aber das Lied, irgendwie, das gefällt mir, das heißt einfach Dona Nobis.
Ah ja, klar. Ja,
das ist
toll. Ja,
und das, ich finde, so diese ganz schlichte Ruf nach Frieden. Irgendwie jedes Jahr, das geht mir immer rein.
Der ist schön.
Super, mega schön.
Bei dir?
Und du, das alte Haus von Rocky Toki.
Traditionalist. Nein, bei mir ist es wirklich wegen Kindheitserinnerungen. Ich brauche die Stille Nacht. Also eigentlich, Klassiker. So nach dem Essen und vor allem jetzt auch mit Kindern, könnte ich mich auch super hinlegen. Aber wenn ich dann in die Kirche gehe, dann muss es dunkel sein, dann zünden wir Kerzen an und dann kommt Stille nach.
Ja.
Und das ist schon so mein Christmas-Moment.
Ja, sehr schön.
Sehr schön. Ja, dann wünschen wir euch allen eine grandiose Weihnachtszeit und hoffen, dass ihr solche, wie hast du das jetzt genannt, Momente, dein... Christmas Moments, solche Christmas Moments erleben dürft. Wir hören uns wieder im neuen Jahr.
Das heißt, ihr müsst viel Schwung mitnehmen bis ins neue Jahr.
Ja, genau.
Das dauert dann.
Es dauert ein bisschen, wir starten nicht gerade Anfang Januar, also ihr braucht noch ein bisschen Geduld, könnt noch Episoden nachhören, die ihr verpasst habt und dann geht's aber wieder los. Wir haben viele Ideen und sind auch froh, wenn ihr uns eure Anregungen für künftige Themen und Staffelideen und so schickt und wünschen euch einen super Endspurt und dann einen grandiosen Start ins 23.
Ja, und vielen Dank, Selin, dass du dir Zeit genommen hast. Das war jetzt ein richtig toller Schluss für diese Staffel.
Schön.
War schön, dass du hier warst. Und für mich war es wirklich jetzt interessant, mal das aus deiner Perspektive zu hören. Ich wünsche euch allen eine gesegnete Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr und hoffe, dass wir uns drüben alle wieder hören und sehen. Bis dann. Führt euch Gott.
Tschüss.
Ciao, Timmel.